Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir Annelie Kaufmann, Redakteurin bei LTO.
Und Felix Zimmermann, Chefredakteur von LTO.
Wir klären heute die Rechtslage zu folgenden Themen.
Erfolgreiche Klimaklage. Bundesregierung kann zu mehr Klimaschutz gezwungen werden.
Schwachkopf und Volksverräter. Diskussion um Strafbarkeit der Politikerbeleidigung.
Gil Ofarim im Dschungelcamp. Muss er wirklich schweigen?
Und keine Chance bei der Wohnungssuche wegen pakistanischem Namen. Makler muss Entschädigung zahlen.
Und jetzt geht's los. Recht kommt.
Innovatives Arbeiten? Bei PwC Legal ist dies Gesetz. Geh den nächsten Schritt als Anwältin, Anwalt oder im Referendariat. Mit einer Vielzahl an Praxisgruppen wird Rechtsberatung in höchster Qualität geboten. Dein Benefit? Als Arbeitgeber stellt PwC deine Fähigkeiten und individuelle Entwicklung in den Mittelpunkt. Ob Legal Tech, Work-Life-Choice oder internationales Arbeiten. PwC Legal schafft ein Arbeitsumfeld, in dem du dein Bestes geben kannst. Mehr Infos auf legal.pwc.de/karriere.
Vor nicht allzu langer Zeit war die Klimakrise das alles beherrschende Thema. Doch obwohl die Lage tatsächlich immer bedrohlicher wird, wendet sich national und international die Politik akuten Krisen zu und vernachlässigt selbst gesteckte Klimaziele. Doch nun könnte die deutsche Politik juristisch in Zugzwang geraten. Annelie, du warst am Donnerstag beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und hast dort für LTO berichtet, die Klimaschützer konnten einen großen Erfolg feiern. Was war denn jetzt genau so bahnbrechend an dem Urteil?
Also das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass die Klimaschutzprogramme der Bundesregierung justiziabel sind. Also Umweltorganisationen können vor Gericht durchsetzen, dass die Klimaziele wirklich eingehalten werden müssen und dass die Bundesregierung eben ein Klimaschutzprogramm vorlegen muss. Und wenn das nicht ausreicht, um die Klimaschutzziele zu erreichen, dann muss sie das Programm eben ergänzen. Konkret ging es jetzt um das Klimaschutzprogramm 2030. Das war nicht ausreichend und da muss die Bundesregierung jetzt nachbessern.
Okay, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber klärt doch vorher nochmal, was genau jetzt diese Klimaziele waren sind.
Ja, die Klimaschutzziele, die kommen ja jetzt nicht einfach irgendwoher, irgendwie mehr Klimaschutz, sondern das ist ja ein politischer Prozess, den haben wir schon seit Jahrzehnten und der hat dazu geführt, dass inzwischen gesetzlich ganz klar geregelt ist, was die Bundesrepublik beitragen muss, um den Klimawandel eben zumindest zu verlangsamen. Also da gibt es auf völkerrechtlicher Ebene insbesondere das Pariser Abkommen mit dem 1,5-Grad-Ziel, dann haben wir europarechtliche Vorgaben und Instrumente. Wir haben das Bundesverfassungsgericht, das eben in seinem Klimaschutzbeschluss auch gesagt hat, man kann Klimaschutz nicht einfach auf die entfernte Zukunft verschieben. Und wir haben jetzt ganz entscheidend hier das Klimaschutzgesetz, das KSG.
Und was steht da drin?
In Paragraph 3 sind die Klimaziele festgelegt. Da steht, bis 2030 müssen 65% Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 eingespart werden. Das ist das erste Ziel. Und dann geht's weiter, bis 2040 88% und so weiter. Und damit das passiert, muss die Bundesregierung Klimaschutzprogramme vorlegen. Dazu ist sie nach Paragraph 9 KSG verpflichtet.
Und das hat sie jetzt gar nicht gemacht oder warum die Klage?
Nee, erstmal hat sie ziemlich lange gebraucht, um überhaupt so ein Klimaschutzprogramm vorzulegen und dann hat das nicht ausgereicht. Also dieses Klimaschutzprogramm 2023, um das jetzt ging, das ist ja damals noch vom Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck, das war einfach zu wenig, um eben dieses Ziel von 65% Reduktion zu erreichen. Also es gab eine Lücke von 200 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten.
Okay, also im Bundesverwaltungsgerichtsverfahren ging es jetzt aber dann gar nicht um konkrete Maßnahmen oder inwiefern das Klimaschutzprogramm nicht ausreicht, sondern die entscheidende Frage war, kann die Deutsche Umwelthilfe das einklagen?
Genau, das war die entscheidende Frage. Die Deutsche Umwelthilfe mit ihrem Rechtsanwalt Remo Klinger, das ist ja einer der profiliertesten Anwälte, was diese Klimaklagen angeht. Und die Umwelthilfe macht ja ganz viele solcher Verfahren. Die hat also immer geklagt und hat immer gesagt, hier im Gesetz steht, ihr müsst das und das. Dann wurde das KSG zwischenzeitlich ja auch geändert. Dann mussten die Klage immer wieder anpassen. Aber es ging immer darum zu sagen, also das, was ihr euch vorgenommen habt, das müsst ihr auch wirklich machen. Und die Bundesregierung hatte sich eben auf den Standpunkt gestellt, ja, das müssen wir zwar machen, aber das könnt ihr nicht einklagen, also lasst uns erstmal in Ruhe, wir gucken mal, wie das so hinkommt.
Aber dass jetzt Umweltschutzverbände, also hier die DUH, Deutsche Umwelthilfe, dass die jetzt klagen, um bestimmte Rechtsvorschriften durchzusetzen, ist doch gar nicht so neu. Also gibt es doch dieses Umweltrechtsbehelfsgesetz, eben damit Umweltverbände doch diese Interessen durchsetzen können. Und es sind auch jede Menge Verfahren bekannt von der DUH zur Luftreinhaltung und so weiter und so fort. Fahrverbote. Was ist denn jetzt das Neue?
Ja, also grundsätzlich hat das der 7. Senat auch ganz entspannt gesehen. Da kennt man ja auch diese Verfahren. Und er hat gesagt, also klar, das Klimaschutzgesetz ist eine umweltbezogene Rechtsvorschrift und das Klimaschutzprogramm ist da eben zentrales Steuerungsinstrument. Da muss da alles drinstehen, was passieren muss. Und das kann die Deutsche Umwelthilfe eben einklagen. Aber es war eben bisher noch nicht geklärt für diese Klimaschutzprogramme. Und die sind ja wirklich sehr weitreichend. Die regeln praktisch den kompletten Klimaschutzbeitrag, den die Bundesrepublik zu leisten hat. Und für diese Klimaschutzprogramme ist es eben jetzt geklärt, dass auch die einklagbar sind.
Jetzt geht es ja hier um das Klimaschutzprogramm 2030. Die Zeit rast, das ist ja eigentlich schon bald so weit. Gab es da ein Problem im Verfahren?
Ja, da ging es um die Frage, ob es da jetzt eigentlich noch ein Rechtsschutzbedürfnis hat. Also der Vorsitzende Richter, der Gerichtspräsident Andreas Korbmacher hat dann auch gesagt, naja, also bis wir jetzt hier das Urteil abgesetzt haben, ist es Ende Februar und im März muss die Bundesregierung eigentlich ja schon ein neues Klimaschutzprogramm vorlegen. Das muss sie deswegen, weil dann nämlich das erste Jahr der Legislaturperiode rum ist. Was wollen Sie denn damit jetzt überhaupt noch anfangen, wenn wir jetzt hier sagen, dieses Klimaschutzprogramm muss geändert werden? Und da sagte Remo Klinger, der Rechtsanwalt, natürlich, Sie wollen mir doch jetzt nicht sagen, dass ich jetzt von vorne wieder anfangen soll und in 5 Jahren sitzen wir wieder hier und Sie sagen mir wieder, was bringt das denn? Jetzt ist doch das Klimaschutzprogramm bald abgelaufen. Also der Senat hatte da letztlich auch ein Einsehen und hat gesagt, doch, da gibt es ein Rechtsschutzbedürfnis. Und es ist auch so, dass die Umwelthilfe damit was anfangen kann, weil sie kann ja jetzt das neue Klimaschutzprogramm, das eben im März fertig sein soll, dann daran messen. Da müssen dann sowohl die Klimaziele für 2030 erreicht werden, als auch die für 2040. Und da kann sie dann gucken, ob das eben passiert ist.
Aber insgesamt, Annelie, ist doch echt zu beobachten, also die DUH macht da tolle Klagen und der Klinger ist auch brillant, aber so richtig bringen tut es irgendwie doch nichts, oder? Teilweise. Also Fahrverbote gab es damals kaum und jetzt hier auch gibt es ja auch eine Klage gegen die immer noch viel zu schmutzigen Diesel auf deutschen Straßen. Das läuft jetzt irgendwie auch schon viele, viele Jahre und ist immer noch nicht abgeschlossen. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube schon, dass diese Klagen was gebracht haben. Also um mal eine gute Nachricht einzuflechten, diese Lücke von 200 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten, die wir vorhin schon erwähnt haben, die ist inzwischen viel kleiner geworden. Also auch die DUH geht jetzt davon aus, dass vielleicht noch 25 Millionen Tonnen sind, diese Lücke, die die Bundesregierung jetzt noch schließen muss. Also es bringt schon was. Und es waren sehr viele Vertreter der Bundesregierung da, die sich das angehört haben. Die wissen jetzt, dass also auch ihr nächstes Klimaschutzprogramm auf dem Prüfstand steht. Und für die Ziele 2030 kann das jetzt auch sofort sozusagen durchgesetzt werden. Also man könnte ein Zwangsgeld verhängen, wenn die damit wieder nicht erreicht werden. Und für die Ziele bis 2040 müsste man eben wieder klagen. Aber es ist jetzt geklärt, dass das geht. Also ich denke schon, ohne diesen Druck durch diese Klagen wären wir nicht an dem Punkt, an dem wir jetzt sind. Man bewegt sich ja einigermaßen auf diesem Pfad immerhin zu.
Ja, dann ist natürlich auch zu hoffen, dass dann wirklich auch die Politik das umsetzt. Das war ja auch nicht immer der Fall. Stichwort Fahrverbote in München. Da gab es ja dann auch ein Zwangsgeld. Das ist ja immer das Problem. Das fließt dann, wenn der Staat so eins zahlen muss von der einen Staatstasche in die andere. Aber gut, sind wir mal optimistisch.
Dass klar, das bleibt immer so ein bisschen so eine symbolische Wirkung, ne? Aber es hat natürlich ja trotzdem eine Aussagekraft. Man hat ja auch gesehen, es gab jetzt sehr viel Aufmerksamkeit für dieses Verfahren.
Ja, gut. Und in der Regel beachtet die Politik ja auch Urteile und hoffen wir, dass es so bleibt, beziehungsweise in Umweltgesichtspunkten wieder so kommt. Vielleicht nochmal ins Konkrete zu gehen. Welche genauen Maßnahmen braucht man denn jetzt noch, um diese Lücke zu schließen?
Ja, da haben die Richter überhaupt gar keine Vorgaben gemacht und das natürlich auch klar. Da hat die Bundesregierung einen ganz großen Gestaltungsspielraum, zumal das ja so komplex ist und man ja einfach insgesamt eben diese Einsparung an Treibhausgasen erreichen muss. Wie das die Bundesregierung macht, das ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, sie schafft es. Aber es sind sich eigentlich alle einig, dass es gerade im Bereich Gebäude und Verkehr viel Nachholbedarf gibt. Also die DUH nutzt das natürlich zur Gelegenheit, um jetzt wieder das Tempolimit zu fordern. Im Umweltministerium ist einem auch klar, dass man gerade in diesen Bereichen ein bisschen was tun muss. Aber das weiß man jetzt noch nicht. Die Vertreter der Bundesregierung, die da waren, haben ja gesagt, ja, sie seien jetzt zuversichtlich, sie seien da dran, dass dieses Klimaschutzprogramm jetzt im März kommt. Aber ob das dann wirklich kommt und was dann da drin steht, das wird man dann sehen.
Okay, und wenn es nicht ausreicht, dann können wir ja sicher sein, dass die Deutsche Umwelthilfe das nächste Verfahren anstrengen wird. Und dann ist wenigstens diese Frage der Klagebefugnis schon mal geklärt.
Wir reden heute über eine Vorschrift, die eigentlich die Demokratie schützen will, die aber aktuell, ob nun zu Recht oder zu Unrecht, wegen einer Beschränkung der Meinungsfreiheit in der Kritik steht, nämlich die Politikerbeleidigung. Die AfD und auch Jens Spahn sind dafür, diesen Paragraphen Politikerbeleidigung abzuschaffen. Der Bundestag hat darüber diese Woche abgestimmt. Und gleichzeitig ist auch die UN-Sonderbeauftragte für Meinungsfreiheit gerade in Deutschland unterwegs und die blickt ebenfalls kritisch auf diese Vorschrift. Warum denn eigentlich? Und was ist da dran an diesem Vorwurf, die Norm würde die Meinungsfreiheit einschränken?
Ja, um uns dieser Frage zu nähern, schauen wir uns doch erstmal an, warum die Vorschrift überhaupt eingeführt wurde. Hintergrund war der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten, dem CDU-Politiker Walter Lübcke im Jahr 2019. Da hat er sich für Flüchtlinge eingesetzt und sehr viel spricht dafür, dass dessen Mörder Stefan Ernst auch durch den Hass im Netz sich anstacheln ließ zu seiner Tat. Die grundlegende Idee war also, Kommunalpolitiker besonders zu schützen. Und man muss auch wissen, den Paragraph 188, der die eben regelt, den gab es auch schon vorher im Strafgesetzbuch. Da erfasste er aber nur die Verleumdung und üble Nachrede an Politikern, also gravierend falsche oder nicht erweislich wahre Tatsachenbehauptung, aber nicht eben diese einfache Beleidigung. Die wurde dann 2021 ins Gesetz mit aufgenommen und zudem wurde ausdrücklich ergänzt, dass eben auch Kommunalpolitiker geschützt sind.
Ich habe übrigens neulich in der Leipziger Volkszeitung einen tollen Kommentar gelesen, wo es darum ging, dass Kommunalpolitiker immer nicht mehr Politiker genannt werden wollen, sondern die sagen lieber, ne, ich bin hier ja nur der Bürgermeister, ich bin gar kein Politiker, weil das so ein bisschen verpönt ist. Und vielleicht hat das ja wirklich auch was damit zu tun, ne, dass man da so, dass man als Politiker so, ja, die Politik, das ist, dass man dann damit so angegriffen wird. Aber
schlechtes Zeichen, ne?
Ja, genau. Da will diese Norm ja eigentlich davor schützen. Aber jetzt ist es ja hier so, dass wir in der öffentlichen Diskussion eigentlich eben nicht über diese Kommunalpolitiker, die ja durchaus Kommunalpolitiker sind, sprechen, sondern eben es geht um Strafanzeigen von Bundespolitikern. Und die sorgen ja jetzt gerade für Diskussionen. Also wir hatten da zum Beispiel das Vorgehen der Staatsanwaltschaft inklusive Hausdurchsuchung wegen des Schwachkopf-Memes gegenüber Habeck oder auch die Verurteilung des Chefredakteurs eines rechten Mediums wegen dieser Fotomontage, bei der Nancy Faeser die Aussage in den Mund gelegt wurde, ich hasse die Meinungsfreiheit. Diese Verurteilung wurde jetzt allerdings vom Landgericht aufgehoben. Also das ist auch zu der Einsicht gekommen, dass man da den satirischen Charakter durchaus klar erkennen konnte. Aber auch Bundeskanzler Friedrich Merz stellt gerne Strafanzeigen. Also es sind vor allem Spitzenpolitiker, die sich darauf berufen.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich Kern des kommunikativen Problems. Ja, man merkt in diesen Fällen sehr gut, wie der öffentliche Diskurs den Befürwortern der Vorschrift total entglitten ist. Und ich würde schon sagen, diese Fehlentscheidung, ja, jetzt da mit Schwachkopf, das ist ja wie jeder Äußerungsrechtler, der irgendwie vor Verstand ist, sagt, das ist völlig übertrieben, da ein Strafverfahren zu machen, die werden jetzt auf ein Podest gehoben und die AfD redet vom Ende der Meinungsfreiheit und von der Einführung einer Majestätsbeleidigung. Ja? Und so richtig starke Stimmen, die Norm verteidigen, fehlen. Im Gegenteil, das ist eingangs gesagt, Jens Spahn, ja, der hat sich eben auch für die Abschaffung ausgesprochen und da verwendet er identische Formulierungen wie die AfD. Er sprach von einem Sonderrecht der Mächtigen.
Okay, also wir können ja hier mal sprachlich ein bisschen abrüsten und wir schauen uns mal ganz genau die Norm an. Das ist ja unsere Aufgabe. Also es geht um Paragraph 188 StGB und der verlangt jetzt zunächst mal ein Beleidigungsdelikt nach 185 StBG und das begangen an einer im politischen Leben stehenden Person, also an Politikern.
Genau, und diese beiden ersten Voraussetzungen, die du da jetzt aufzählst, die räumen eigentlich gleich zwei Mythen ab. Ne? Also erstens, ne, was Jens Spahn sagt, Sonderrecht der Mächtigen. Nein, die Norm schützt natürlich auch Oppositionspolitiker in Bund, Land und Kommunen. Keine Majestätsbeleidigung, kein Sonderrecht der Mächtigen. Und zweite kursierende Falschinformation, dass jetzt Paragraph 188 ganz neue Maßstäbe setzen würde, ja. Seit der Einführung kann man gar nichts mehr über Politiker reden, ja, so quasi die vereinfachte Abkürzung. Aber wir sehen, das ist ja nur eine Strafschärfung für den Fall der Beleidigung. Also Beleidigung wird weiter vorausgesetzt. Das war vorher schon strafbar. Allerdings wird eben der Strafrahmen um ein Jahr erweitert, statt bis zu 2 Jahren, jetzt 3 Jahren Freiheitsstrafe. Und man wird schon auch beobachten können, dass also mit der Schaffung der Norm schon ein Anstieg von Ermittlungen einhergegangen ist. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass die Staatsanwaltschaft in diesen Fällen jetzt eben ohne Strafantrag ermitteln kann. Ja, im Gegensatz zur Beleidigung, da braucht man immer einen Strafantrag des Betroffenen. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, dass derjenige widersprechen kann. Also wenn ich sage, bitte ermitteln nicht, dann muss die Staatsanwaltschaft sich daran halten.
Okay, also wir fassen nochmal zusammen. Es gibt jetzt keine neuen Redeverbote, es gibt da keine neuen Schwellen dessen, was gesagt werden darf oder was nicht gesagt werden darf, aber es gibt schon ein erhöhtes Vorgehen der Staatsanwaltschaft gegen solche Delikte und das war eben auch der Sinn der Norm und eben einen höheren Strafrahmen. Aber jetzt schauen wir uns diese Norm nochmal weiter an. Da gibt es ja noch mehr Voraussetzungen. Einfach nur die Beleidigung eines Politikers reicht ja jetzt nicht aus, sondern die Beleidigung muss mit dem öffentlichen Leben der Person zusammenhängen. Also wenn ein Politiker jemanden die Vorfahrt nimmt und wird deswegen Arschloch genannt, dann sind wir bei normaler Beleidigung und nicht bei Politikerbeleidigung. Und, das ist wichtig, die Beleidigung muss geeignet sein, das öffentliche Wirken des Politikers erheblich zu erschweren. Was soll das denn heißen?
Ja, das ist eine ganz entscheidende Stellschraube, aber noch ein bisschen umstritten, weil die Norm ja auch recht jung ist. Der BGH hat darüber noch nicht entschieden. Klar ist, es muss eben ein Mehr zur üblichen Beleidigung vorliegen. Die reicht nicht. Und eine Ansicht sagt jetzt, es reicht, wenn quasi die Integrität als Politiker erschüttert ist, ja, durch die Äußerung. Und eine andere Ansicht verlangt, dass auch wirklich die tatsächlichen Einflussmöglichkeiten geschmälert werden. Die Rechtsprechung stellt dann meistens so auf die Gesamtumstände ab und fragt auch, wie ist jetzt die Breitenwirkung der Aussage? Ja, was hat die bewirkt oder was könnte sie bewirken? Alles ist noch so ein bisschen unklar. Mich hat sehr überzeugt die Justizministerin des Saarlandes, Frau Petra Berg, die hat gesagt, naja, also ein Bundespolitiker oder Landespolitiker, ja, der ist durch so ein Schwachkopf-Meme oder andere Beleidigung, der ist ja nicht wirklich tangiert in seinem Wirken. Aber eben auf kommunaler Ebene, da sind wir wieder bei den Kommunalpolitikern, ja, wegen dieses begrenzten Wirkungskreises von denen und weil auch jeder weiß, wo die wohnen und da kann so eine Äußerung oder viel mehr anrichten und das spricht ja auch wieder dafür, dass man da vielleicht mehr differenziert.
Okay, also da könnte man auch wieder danach unterscheiden. Kommen wir zurück zu unserem Ausgangspunkt. Die Vorschrift ist ja dafür da, die Demokratie zu schützen, dort, wo sie bedroht ist und nicht dafür, dass die Empfindlichkeiten von Politikern besser geschützt sind. Insofern finde ich das auch nachvollziehbar, dass man sagt, man braucht da eine enge Auslegung. Derzeit startet ja die UN-Sonderbeauftragte für Meinungsfreiheit Deutschland einen Besuch ab, einen kritischen Besuch, um zu prüfen, wie es hier um die Meinungsfreiheit so steht. Geht es denn da auch um die Politikerbeleidigung?
Ja, genau. Die heißt Irene Kahn. Und das ist schon interessant, da mal einen Blick drauf zu werfen, weil der UN-Menschenrechtsrat, der sieht es schon als kritisch an, dass überhaupt Beleidigung strafbar sein soll. Der sagt eigentlich, das ist, soll alles über das Zivilrecht gelöst werden und plädiert für die Decriminalization of Defamation. Ja. Erst recht würde er dann solche Regeln wahrscheinlich kritisieren, die eben so als Sonderrechte für Politiker wahrgenommen werden, obwohl sie ja tatsächlich dem Schutz der Demokratie dienen sollen.
Damit ist er ja auch nicht allein. Also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der EGMR, der sieht das ja auch so und hat weniger diese Demokratieperspektive, als dass er mehr in ständiger Rechtsprechung betont, Politiker müssen mehr aushalten.
Ja, ist ja auch ganz interessant. Das Bundesverfassungsgericht sagt das ja im Prinzip auch. Es differenziert aber klüger. Ja? Das Verfassungsgericht sagt, wenn es um Machtkritik geht, Kritik am Staat, da müssen eben Spitzenpolitiker vor allem mehr aushalten. In der berühmten Kühners-Entscheidung, aber auch davor, wenn man mal liest, sagt es aber eben auch, es liegt im öffentlichen Interesse, wenn Politiker und Amtsträger geschützt werden, weil man sonst kein Engagement für Staat und Gesellschaft erwarten kann. Und das Verfassungsgericht hat auch in einer frühen Entscheidung den Sonderehrschutz für Politiker ausdrücklich für verfassungskonform erklärt.
Also differenziert, aber auch irgendwie ein bisschen verwirrend, weil einerseits mehr gefallen lassen und andererseits sind Politiker aber auch verstärkt zu schützen. Widerspricht sich das nicht alles irgendwie so ein bisschen?
Ja, irgendwie auf den ersten Blick schon. Das sieht so fast so aus, als würde ich das irgendwie so austarieren. Plus 1, minus 1 gleich 0. Also dann geht das dann das Gleiche. Ich glaube, man muss eben wirklich ganz genau sich die Äußerung angucken. Ja, nicht jede Beleidigung am Politiker ist automatisch eine Machtkritik. Ja, da muss vielleicht auch ein bisschen mehr dahinter stecken. Kontext sich anschauen und eben dieses Engagement für den Staat. Nochmal das Plädoyer, wird das wirklich irgendwie beeinträchtigt? Wird da wirklich jemand abgehalten, sich zu engagieren? Und dann spricht eben viel dafür, dann auch diese Strafbarkeit nach 188 StGB vor diesem Hintergrund zu bejahen oder zu verneinen.
Muss man vielleicht auch an der Stelle nochmal darauf hinweisen, muss natürlich immer im Lichte der Meinungsfreiheit ausgelegt werden. Ne? Und je stärker es darum geht, dass es man sozusagen eine Meinung, vielleicht auch eine zugespitzte Meinung in einem politischen Diskurs vertritt, desto stärker wirkt das ja auch, als wenn man jetzt jemanden eben einfach nur beschimpft mit irgendwelchen unflätigen Ausdrücken. Also, jetzt war ja diese Abstimmung im Bundestag und obwohl eben der Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn die Abschaffung des 188 will, folgte ihm seine Union dann nicht. Das ist auch klar, der Antrag kam von der AfD. Der wurde also am Donnerstag gegen die Stimmen aller anwesenden Abgeordneten der anderen Parteien abgelehnt. Jens Spahn fehlte allerdings.
Aber man sieht trotzdem wieder, ne, die AfD hat hier eine öffentliche Debatte in Gang gesetzt, hat Jens Spahn da vor sich hergetrieben, der dann eben auch für die Abschaffung plädiert hat, hat jetzt keine tatsächlichen Wirkung gehabt. Ja, also der CDU-Politiker Carsten Müller, der da auch geredet hat bei der Bundestagssitzung, der hat das einfach umgedeutet und hat so getan, als würde Jens Spahn sogar eine Verschärfung wollen. Aber man sieht wieder, dieses Thema Meinungsfreiheit ist absolut hoch im Kurs und es ist letztlich so ein AfD-Thema, weil die AfD immer so tut, als würde man in Deutschland eben nicht mehr frei reden dürfen. Und wenn man sich mal ein bisschen in die Vergangenheit begibt, dann gab es schon immer fragwürdige Verurteilungen wegen Beleidigung, Vollpfosten, Dummkopf, Vogel zeigen. Ja, das ist überhaupt nichts Neues. Und auch Beleidigungen von Politikern, ja, die wurden auch schon immer verfolgt, auch bevor es den 188 gab. Ja, zum Beispiel wurde jemand, weil er Willy Brandt Vaterlandsverräter und zwielichtigen Mann ohne Anstand nannte, ja, in den 70er Jahren zu 20.000 D-Mark verurteilt zu zahlen. Also es ist eigentlich überhaupt kein völlig neues Phänomen. Wird aber so getan, als wäre es eins.
Naja, neu ist natürlich, dass es durch Social Media viel mehr Äußerungen gibt und dass die ja auch so eine bestimmte Wirkung einfach nochmal entfalten, ne? So eine kampagnenartige Wirkung auch entfalten können. Und deswegen gibt es ja auch Vereine wie HateAid zum Beispiel, die versuchen, sowas mehr zur Anzeige zu bringen. Das, vor ein paar Jahren hat man eigentlich auch noch viel darüber diskutiert, okay, wie können wir das regulieren? Wie kann solche Vereine eben vielleicht sowas auch unterstützen? Welche Möglichkeiten haben da die Betroffenen? Inzwischen stehen die eher in der Kritik und werden so als irgendwie Unterstützer für die Unterdrückung der Meinungsfreiheit gesehen. Also so richtig funktioniert es im Moment nicht, dass dieser Paragraph irgendwie was dazu beiträgt, Politiker zu schützen.
Ja, man muss ja auch sehen, dass wenn es wirklich so wäre, dass der die Meinungsfreiheit einschnüren würde, dann würde man ja nicht die ganzen Hasskommentare weiterhin an Social Media finden. Also das zeigt sich ja auch daran, dass das faktisch ganz anders aussieht.
Ja, das ist ja sowieso nochmal eine andere Diskussion, wie man das eigentlich reguliert. Aber jedenfalls 188 StGB, dabei bleibt es erstmal. Diesen Tatbestand gibt es weiterhin und wir verfolgen natürlich auch weiterhin die Diskussion darüber. Gil Oferim sitzt im Dschungelcamp und damit sitzt auch sein Verfahren quasi mit am Lagerfeuer. Er ist für einige der Skandalkandidat, für andere ist er der Held. Juristisch ist das Ganze spannend, weil sich hier Strafrecht, Medienrecht und Reality-TV berühren.
Zur Rekapitulation, Oferim war in Leipzig angeklagt wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung. Hintergrund war sein Instagram-Video von Oktober 2021. Darin hatte er behauptet, ein Hotelmitarbeiter habe ihn aufgefordert, seine David-Sternkette abzunehmen, andernfalls bekomme er kein Zimmer. Und stellte das eben als antisemitischen Vorfall dar. Der beschuldigte Mitarbeiter bestritt das von Anfang an. Im Prozess gab Oferim dann ein Geständnis ab, nachdem die Beweislage doch recht schlecht für ihn aussah. Das Verfahren wurde nach 153a StPO gegen Geldauflage eingestellt, 10.000 Euro. Keine Verurteilung, kein Schuldspruch, aber natürlich auch kein Freispruch. Juristisch eben eine Einstellung gegen Auflage.
Also 153a ist keine strafrechtliche Schuldfeststellung, aber es gab eben dieses Geständnis und eben auch dieses Verfahren, das ja auch beobachtet wurde und die Beweislage, die sich da dargestellt hat. So, jetzt sitzt er also im Dschungel und spricht gebetsmühlenartig über eine Verschwiegenheitserklärung, die ihn am Reden hindere.
Da wird es dann juristisch interessant. Eine sogenannte Schweige- oder Verschwiegenheitserklärung, also auch NDA genannt, ist ein privatrechtlicher Vertrag und natürlich kann man auch mit Vertrag regeln, über einen Vorfall nicht mehr öffentlich zu sprechen. Und wenn man das dann doch macht, ist es ja meistens so geregelt, dass dann eine Vertragsstrafe droht. 5.000 Euro, 10.000 Euro. Aber natürlich ist es so, dass diese Klausel, wenn es sie denn gäbe, nicht Oferim daran hindert zu sagen, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Ja? Und ganz offensichtlich ist es so, dass er diese Verschwiegenheitserklärung sozusagen vorschiebt, um jetzt nicht mal öffentlich nochmal irgendwie Reue zeigen zu müssen, was von ihm eben vielfach erwartet wird. Vielleicht empfindet er auch keiner. Ja? Jetzt kam aber noch raus am Freitag, dass der Hotelmitarbeiter sagt, es gibt überhaupt gar keine Verschwiegenheitsvereinbarung, sondern es gibt nur die Unterlassungserklärung von Oferim, dass er nicht noch einmal sagen wird, dass er antisemitisch beleidigt wurde. Also nicht, dass er überhaupt nicht mehr über das Verfahren reden dürfte. Ja? Das verstärkt dann nochmal den Eindruck, dass Oferim das quasi aufbauscht, um eben darüber nicht reden zu müssen.
Naja, und wenn es so eine Unterlassungserklärung tatsächlich geben würde, von der jetzt eben in Medienberichten die Rede war, dann würde sich ja die Frage stellen, ob er dagegen verstößt, wenn er da eben doch drüber spricht, weil er sagt ja schon so Dinge, die so ein bisschen so klingen, als ob er das alles relativiert. Also er sagt sowas wie, ich hätte meine Kinder verloren, wenn ich da nicht die Schuld auf mich genommen hätte. Das klingt ja schon so ein bisschen nach, also es war doch anders.
Ja, finde ich auch. Also dieser Ausdruck, ich habe die Schuld auf mich genommen, impliziert ja eigentlich, ich bin unschuldig. Ja, aus hehren Motiven habe ich es getan, zum Kindeswohl. Also da wird wirklich damit gearbeitet, dass dann dem Zuschauer die Tränen kommen, was für ein toller Mann das ist, der sogar bereit ist, 10.000 Euro zu zahlen, obwohl er unschuldig ist. Und entsprechend wütend waren jetzt viele Leute auf Social Media oder aber auch die Presse ist da hart mit ihm ins Gericht gegangen, kritisiert ihn dafür, dass er sich weiter als Opfer inszeniere.
Ja, man muss natürlich sagen, das Ganze ist immer noch wahnsinnig aufgebauscht und viel zu aufgebauscht, finde ich. Also dann geht es wieder los im Camp, dann wird da wieder über ihn hergezogen, dann sagt Mitdschungeljanerin Ariel, er sei ein Verbrecher und er habe gelogen. Das kann ja auch rechtlich problematisch sein. Darauf hat ja auch Ofarims Anwalt Alexander Stevens hingewiesen. Wer Ofarim als Verbrecher bezeichnet, der muss aufpassen, sich nicht selbst wegen einer solchen falschen Tatsachenbehauptung strafbar zu machen.
Genau, fraglich ist natürlich, ob das stimmt. Da sind wir wieder beim Thema Beleidigung 185. Was heißt das, ja, jemanden Verbrecher zu nennen? Das ist natürlich je nach Kontext, kann das eine Meinung sein, ja, oder auch eine Rechtsmeinung oder Tatsachenbehauptung. Ich sag mal so, wenn man jetzt die Äußerung so münzt, dass das Gericht das entschieden hätte, ja, nach dem Gericht ist das ein Verbrecher oder das Gericht hat doch festgestellt, dass ein Verbrecher, dann würde ich schon sagen, ist die Aussage eher so eine Tatsachenbehauptung, dann eine falsche Tatsachenbehauptung, weil es eben keinen Schuldspruch gab. Aber ne, wir kennen es ja auch, ne, oh, das sind doch Verbrecher, die Politiker, sind aber die Politikerbeleidigung. Wenn man das so substanzlos daherredet, dann ist es eben so eine Meinungsäußerung. Und ja, muss man sich den genauen Kontext dieser Äußerung von dieser Dame Ariel anschauen, ob das in diese eine oder andere Richtung geht. Ich würde sagen, die singuläre Äußerung, das ist ein Verbrecher, das ist meines Erachtens eher zulässig, weil es eben sogenannte Anknüpfungstatsachen dafür gibt, nämlich das Geständnis. Ja, und da hat er die Vorwürfe eingeräumt und dann ist man dann in der Meinungsfreiheit eben nicht Jurist und fragt nicht, war das jetzt wirklich ein Verbrechen, ein Vergehen, wurde er verurteilt oder nicht, sondern einfach er hat es eingeräumt und dann wird man ihn in so einem Diskurs auch eben so nennen können.
Gut, das werden wir sehen, ob das vielleicht auch nochmal ein juristisches Nachspiel hat. Ich wäre ja dafür, dass man diese ganze Sache vielleicht mal ein bisschen auf sich beruhen lässt, jetzt langsam. Aber wer das auch alles nochmal nachlesen will, wir haben auf LTO damals den gesamten Gil Ofarim-Prozess in Leipzig begleitet. Und wir können ja mal den Artikel, der diesen Prozess nochmal resümiert, in die Shownotes auch stellen. Und dort kann man dann das nachlesen und auch über jeden einzelnen Prozesstag nochmal nachlesen. My name is My name is My name is His name's Sadie. My name is My name is My name is
Wohnungssuche in Deutschland, ja, das wissen viele von uns, kann der Horror sein, auch mit deutschem Namen. Besonders schwierig haben es aber unsere Mitbürger mit ausländisch klingendem Nachnamen. Und in einem Fall hat jetzt der BGH entschieden. Es ging um eine Lehrerin, eine Deutsche mit pakistanischen Wurzeln, die eine Wohnung gesucht hat. Und die hat immer Absagen für Besichtigungstermine bekommen, wohl wegen ihres Namens Humaira Wasim. Annelie, du hast den Fall dir näher angeschaut. Ist es nicht eigentlich klar, dass das ein Verstoß gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist?
Ja, das ist ziemlich klar, dass das ein Verstoß gegen das AGG ist, wenn man da reinguckt. Aber der Fall ist interessant aus zwei Gründen. Erstens ist es gar nicht so einfach, so eine Entscheidung zu erstreiten. Man muss ja erstmal nachweisen, dass man diskriminiert wurde. Und zweitens gab es hier noch eine Rechtsfrage zu klären. Nämlich gilt das nur für den Vermieter oder auch für den Makler, dieses Diskriminierungsverbot.
Und wie hat sie das nachgewiesen?
Ja, sie hat erstmal eine Anfrage gestellt, nach einem Besichtigungstermin gefragt, mit ihrem normalen Namen natürlich, hat dann eine Absage bekommen und dann nochmal. Die Wohnung war aber immer noch auf dem Markt. Und dann kam mir das irgendwann komisch vor und sie hat es mal probiert als Julia Schneider und siehe da, zack, Besichtigungstermin. Und dann hat sie angefangen, das auszutesten. Also immer wieder Anfragen gemacht, mal mit pakistanischem Namen, mal mit deutschem Namen und zwar immer das gleiche Muster. Pakistanischer Name, kein Besichtigungstermin, deutscher Name, Besichtigungstermin ist frei.
Das ist ja wirklich übel. Wie genau regelt denn das AGG jetzt diesen Fall?
Also Ziel des AGG ist es ja, Benachteiligungen aus bestimmten Gründen zu verhindern oder zu beseitigen. Dazu gehören zum Beispiel ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion, Behinderung. Und es gibt einen bestimmten Anwendungsbereich. Dazu gehört eben auch der Zugang zu Wohnraum. Und auch auf Mietverhältnisse kann also das AGG angewendet werden. Und man darf dann nicht wegen seiner ethnischen Herkunft bei so einem Mietverhältnis diskriminiert werden. Und der BGH hat sich das jetzt ja auch angeguckt und hat gesagt, das ist ein ziemlich klarer Fall von Diskriminierung, mit dem wir hier zu tun haben.
Okay, Diskriminierung plus, aber ist denn auch der Makler jetzt hier erfasst?
Ja, das AGG spricht einfach von dem Benachteiligenden. Also da gab es jetzt auch kein großes Problem. Der erste Zivilsenat hat dann gesagt, ja, das ist eben auch der Makler davon umfasst. Das ist mit dem Wortlaut zu vereinbaren und es ist ja auch Der Zweck des Gesetzes, Diskriminierung wirkungsvoll zu bekämpfen, und das kann eben nur so erreicht werden, weil der Makler, das ist eben das Nadelöhr, an dem die Wohnungssuchenden vorbei müssen, um überhaupt eine Chance zu haben.
Jetzt ist sie ja der Vorgang mit diesem ausgefeilten, klugen Testing. Ist das vielleicht ein Problem, weil sie da ja eine unwahre Tatsache vorgespielt hat? Ist das irgendwas, was Thema war, dass es vielleicht ein rechtsmissbräuchliches Vorgehen sein könnte?
Also der BGH hat ganz klar gesagt, gibt überhaupt gar keine Anhaltspunkte dafür, dass das rechtsmissbräuchlich wäre. Sie hat eben wirklich nach einer Wohnung gesucht. Und solche Testings, die sind dabei durchaus zulässig. Damit hat der Gesetzgeber sogar gerechnet, dass es zu solchen Testings kommen kann. Man kann ja sonst gar nicht nachweisen, dass man vielleicht wegen des Namens diskriminiert wird. Aber das muss sich natürlich in einem bestimmten Rahmen bewegen. Also solche Testings können auch unzulässig sein, wenn man jetzt irgendwie Fotos in Geschäftsräumen von Unternehmen anfertigt oder irgendwie zu Tricks oder Drohungen greift oder sowas. Aber wenn man sich mal mit einem deutschen Namen bewirbt, dann ist das durchaus zulässig.
Okay, was heißt es jetzt allgemein für Menschen, die den Eindruck haben, sie bekommen wegen ihres Namens keine Wohnung? Wie sehr muss da quasi die Beweisführung erfolgen, damit man quasi diese Benachteiligung nachweisen kann?
Also solche Testings werden eben durchaus empfohlen, dass man das macht. Natürlich auch ein Aufwand. Aber das sind eben die Indizien, die man damit beschafft. Und das AGG funktioniert so, man muss eben diese Indizien vorbringen. Also zum Beispiel solche mehreren Anfragen mit verschiedenen Namen. Und dann ist andererseits der Makler hier in diesem Fall, also der Benachteiligende in der Beweislast, der muss dann beweisen, dass es nicht diskriminierend war. Also der kann dann sagen, ja, es war eben wirklich so, hier war kein Termin frei, am nächsten Tag ist aber jemand abgesprungen und dann konnte ich einen Termin anbieten. Das kann ja im Einzelfall auch mal stimmen, aber das ist eben nicht sehr glaubwürdig, wenn zufällig immer nur bei deutschen Namen gerade was frei ist. Und der Maklerbund, der hat diese Entscheidung übrigens auch begrüßt und hat gesagt, na klar sind Makler in der Pflicht, das AGG einzuhalten, und die müssen eben auf faire Verfahren achten und müssen auch sorgfältig dokumentieren, wie sie vorgehen. Also es hat hoffentlich auch einfach so ein bisschen Signalwirkung, dass natürlich Makler wissen, sie müssen sich daran halten.
Okay, das galt jetzt für den Makler, aber der Vermieter, kann sich der trotzdem aussuchen, an wen er die Wohnung vergibt?
Ja, die Wohnungsbesichtigung ist natürlich nur der erste Schritt, ne? Und das war ganz wichtig, hier erstmal daran vorbeizukommen. Aber es ist natürlich richtig, das Problem ist damit nicht aus der Welt. Und bei der Vermietung ist nochmal sehr viel komplizierter. Also da gibt's mehrere Abstufungen im AGG. Da wird einerseits unterschieden, geht's denn hier um eine große Wohnungsgesellschaft, also um so ein Massengeschäft mit Vermietungen, wenn es mehr als 50 Wohnungen sind, die vermietet werden, wenn es da gar nicht um die Person geht, dann ist da wieder ein sehr starker Schutz, dass nicht diskriminiert werden darf. Andererseits ist es auch eine Unterscheidung danach, aus welchen Gründen wird denn diskriminiert, also ethnische Herkunft wiederum, das ist auch besonders stark geschützt, dass da nicht diskriminiert werden kann. Das kann auch dann bei Mietverhältnissen gelten, die nicht so ein Massengeschäft sind. Aber auch davon dann wieder Rückausnahme sozusagen, wenn es im ganz privaten Bereich ist, wenn ich jetzt in meinem eigenen Haus was vermiete, dann darf ich mir wirklich sehr stark aussuchen, mit wem ich zusammen wohne. Da greift das AGG dann nicht. Dann kommt es wirklich drauf an, wie wir Juristen immer so gerne sagen, wie nah ist das Mietverhältnis eigentlich und warum wurde da diskriminiert?
Okay, dann hoffen wir mal auf die von dir herbeigesehnte Signalwirkung dieses Urteils und hoffen wir auch, dass das nicht nur von Maklern, sondern auch von Vermietern beachtet wird. Was ist denn sonst so passiert in den letzten 2 Wochen in der Welt des Rechts? Das hat für euch vom ETU Newsdesk Marcel Schneider zusammengefasst.
Sitzblockade ohne zweite Reihe ist keine Nötigung. Das Amtsgericht Tiergarten hat eine Klimaaktivistin freigesprochen, die wegen versuchter Nötigung angeklagt war, weil sie sich auf der Straße festgeklebt hatte. Der Clou in diesem Fall: Die Autofahrer hatten die Sitzblockade sofort bemerkt und sind einfach umgedreht. Ohne Autos, die sich zurückstauen, gibt es keine zweite Reihe. Und ohne zweite Reihe kommt es nicht zur Anwendung der zweite Reihe Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, entschied das Amtsgericht. Richter zieht wegen 21 Euro vors Bundesverwaltungsgericht. 16 Euro Kopierkosten, 5 Euro Mahngebühr. Fast 10 Jahre stritt sich ein Richter mit seinem Dienstherrn, weil er Abzüge aus seiner Personalakte nicht bezahlen wollte. Sein Argument: Dafür gäbe es keine Rechtsgrundlage. Weil sein Fall aber keine grundsätzliche Bedeutung hat und Landesrecht nicht revisibel ist, hat das Bundesverwaltungsgericht seine Nichtzulassungsbeschwerde verworfen. Untervermietung mit Gewinn ist kein berechtigtes Interesse. Viele Zeitungen hatten falsch getitelt: Bundesgerichtshof verbietet Untervermietung mit Gewinn. Ganz so ist es aber nicht. Der Bundesgerichtshof hat nur entschieden, dass die Untervermietung mit Gewinn im Mietrecht kein sogenanntes berechtigtes Interesse ist, weshalb der Vermieter ihr auch nicht zustimmen muss. Spannend sind die Ausführungen des Gerichtshofs natürlich trotzdem, weil es darin um Grundsätze des Eigentumsrechts geht. Details hierzu und vieles mehr lest ihr wie immer auf lto.de. Ich sende viele liebe Grüße vom Newsdesk.
Willkommen zur Auflösung des Gewinnspiels. Es galt, das Urteil hinter dieser Geräuschkulisse zu erraten. Ja, und die meisten Einsendungen oder beziehungsweise fast alle Einsendungen haben auf die BGH-Entscheidung zur Übernahme von Kosten bei Fußballspielen getippt. Das war aber nicht die Entscheidung, sondern...
Ja, aber Fußball war schon mal richtig. Fußball-Bundesligist St. Pauli erwirkte vor dem LG Hamburg, dass via GoGo auf seiner Plattform keine Karten mehr für die Heimspiele am Hamburger Millerntor verkaufen darf, ohne ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass man mit diesen Karten nämlich gar nicht ins Stadion reinkommt. Also das machte dann für Viagogo auch keinen Sinn, das ist ja so gut wie ein Verkaufsverbot. Zum Hintergrund, St. Pauli verkauft nämlich die Karten für seine Heimspiele im eigenen Ticketshop oder auch über das Internet oder auch zusammen mit anderen Ticketdienstleistern, aber da erteilt es eben vorher seine Zustimmung, dass diese Tickets weitergegeben werden dürfen, also weiterverkauft durch Ticketdienstleister und dass man mit denen dann auch ins Stadion reinkommt. Aber Viagogo hatte diese Zustimmung nicht. Und deswegen galten die Tickets auch nicht und man konnte damit das Fußballspiel gar nicht sehen. Also großer Ärger für alle Beteiligten eigentlich. Und Viagogo hat jetzt vor dem LG Hamburg den Kürzeren gezogen und damit ist Schluss mit dieser Praxis. Dieses Urteil vom 2.1.2026 haben wir gesucht und es hat auch jemand rausgefunden.
Genau, eine Person hat es geschafft, hat richtig geraten und zwar Konrad Werle aus Stegen. Herzlichen Glückwunsch, wir senden dir bald eine Tasse zu. Und wir haben auch ein neues Rätsel für euch vorbereitet. Was verbirgt sich hinter dieser Geräuschkulisse?
Loslassen ist gut. Sicher bezahlt werden noch besser.
Wenn ihr das wisst, dann schreibt uns eine Mail mit dem Betreff Gewinnspiel an rechtslage@lto.de.
Das war's von uns zur aktuellen Rechtslage. Euer Feedback an uns gerne und jederzeit an rechtslage@lto.de.
Die Rechtslage ist dann in 2 Wochen wieder für euch da. Bis dahin.
Tschüss.